die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Marius Luther zu Sellcruiting, Hacks aus E-Commerce und Sales für Recruiting. Marius ist ja zum einen Co-Founder von HeyJobs und war vorher mehrere Jahre sowohl bei McKinsey als auch bei Rocket Internet und hat sozusagen E-Commerce zuerst mal von der Pike auf gelernt und hat dann 2016 HeyJobs mitgegründet. Und ja, 2016 waren noch die wilden Zeiten, sage ich mal, des Online-Recruitings. Also die erste Idee war, ein Tinder für Jobs sozusagen zu bauen, was erstmal laut eigener Aussage voll gefloppt ist. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, eigentlich Bewerbungslieferanten oder Bewerbungslieferant für jeden einzelnen Job zu werden. Sozusagen ein bisschen wie ein Headhunter, aber digital für jeden einzelnen Job. Ja, und mittlerweile von anfangs schon relativ schnell auf 100 Mitarbeiter. HeyJobs mittlerweile 350 Mitarbeiter. Marius Luther immer noch voll im Driver Seat. Ansonsten ein Schachspieler, liebt Judo und Skifahren. Und ja, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Marius.
Hallo Alex und vielen Dank für die liebe Einladung.
Ja, Schachspielen. Ich habe übrigens meine Tochter heute Morgen an den Bahnhof gebracht, in der Grundschule zu einem Schachturnier. Von daher habe ich da heute Morgen schon an dich denken müssen.
Weißt du schon das Resultat?
Du, ich glaube, da zählt, glaube ich, der olympische Gedanke. Ja?
Ich glaube, sie hat Spaß gehabt. Das ist in dem Alter wahrscheinlich das Wichtigste.
Ja, und ich finde das auch toll, wenn man irgendwie so ein bisschen unter auch Turnierbedingungen, egal was man macht, ja, sich so ein bisschen misst, gerade auch in jungen Jahren. Ich finde, das zahlt unheimlich auf Erfahrung ein. Ja.
Meine Tochter hat auch letzte Woche ein Skirennen gefahren und dann hat sie gesagt, Papi, warum wollen eigentlich immer alle gewinnen? Das fand ich eigentlich eine gute Frage.
Ja, ja. Manchmal reicht es auch fürs Dabeisein. Ja.
Genau.
Ja, du, der Recruiting-Markt, um den wir uns ja heute sozusagen in unserem Podcast kümmern, zurzeit ist er ja ein bisschen so paradox oder könnte man ja meinen, er ist paradox. Also wir haben eine relativ hohe Arbeitslosigkeit gefühlt, haben auch viele schon auch Angst um die Zukunft und damit um ihren Job und auf der anderen Seite Fachkräftemangel weiterhin, ja, querulant für viele. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, genau. Also das ist wirklich paradox aus meiner Sicht, aber man kann es auch erklären. Wir haben insgesamt in Deutschland so viele Arbeitslose wie seit fast 10 Jahren nicht. Und das liegt ganz klassisch an der kriselnden deutschen Wirtschaft, an der Rezession. Das heißt, es wird weniger eingestellt und in manchen Fällen werden sogar Stellen abgebaut. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es ganz viele Berufsbilder, wo wir viel zu wenig Fachkräfte haben. Das sind typischerweise entweder soziale Berufe, sei es in der Erziehung, in der Pflege. Das sind handwerkliche Berufe jedweder Art. Oder es gibt auch ganz spezialisierte Berufe für Akademiker, wie zum Beispiel der oder die Steuerberater, die hochgefragt sind in Deutschland. Und in diesen Berufsbildern herrscht Arbeiterlosigkeit. Also dort gibt es eigentlich nicht genug qualifizierte Fachkräfte. Und beides ist gleichzeitig richtig. Hohe Arbeitslosigkeit und hoher Fachkräftemangel in diesen Engpassberufen.
Also der Weg in die Engpassberufe.
Das ist auf jeden Fall Menschen, die jung sind, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, lege ich auf jeden Fall die Berufsausbildung in diesen Engpassberufen ans Herzen. Ich glaube, da hat man viel mehr Zukunftschancen, als wenn man jetzt Marketing studiert. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch ein riesen Reservoir, wenn man sich überlegt, wir haben diese Arbeitslosen und die haben davor vielleicht einen anderen Job gemacht. Vielleicht waren die Journalist oder die waren Eventmanager Und diesen Menschen jetzt eine neue Perspektive zu bieten in handwerklichen, in sozialen Berufen, wäre eigentlich eine Kernaufgabe unserer Gesellschaft, unserer Politik, aber natürlich auch für jeden einzelnen Arbeitgeber, sozusagen sich offen zu zeigen für Quereinsteiger.
Ich glaube, da müssen wir in Deutschland echt ganz, ganz viel dazulernen. Und vor allen Dingen müssen wir unseren Mindset da total ändern. Also du bist halt in Deutschland immer erstmal der Boomer, sage ich mal, und der Loser, wenn du irgendwie eine Branche wechselst oder wenn du ein Thema wechselst. Das ist in anderen Ländern, also meine Zeit in Amerika hat mich geprägt davon, dass ich fast schockiert war, wie das dort anders lief.
Ja, ich glaube auch, wir müssen den Menschen als Individuum, der kann ja viel mehr als jetzt einen spezifischen Job tun, sondern wir kommen ja mit all unserer Kreativität, mit unseren sozialen Fähigkeiten ins Berufsleben. Und nur weil ich jetzt 5 Jahre Events organisiert habe, warum kann ich jetzt nicht eine Kita organisieren als ein Beispiel? Wie schwierig und anders ist das denn wirklich? Und was ist erfüllender vielleicht auch?
Also mein Paradebeispiel, oder wo ich es gar nicht fassen konnte, war, dass der Vater eines Freundes von mir, kam als Boxer aus der Türkei nach Amerika. Also war dort in Olympia-Auswahl und ist dann auf irgendeinem Turnier dann in Amerika sozusagen hängen geblieben. Und er gehörte zu den Top 10 Wine-Tastern Amerikas. Also alleine diese Kombi wäre in Deutschland schon völlig undenkbar und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja, also da müssen wir uns bewegen. Aber bewegen müssen wir uns auch in der Technologie und wie machen wir Recruiting? Und nochmal zu Sellcruiting. Also was können wir denn von Marketing, Online-Marketing lernen im Recruiting? Du kommst ja aus beiden Welten, von daher.
Genau, und ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt heute mal auf eben diese Engpassberufe. Also da, wo Recruiting richtig schwierig ist, wo Unternehmen dringend Fachkräfte benötigen. Und da hilft mir immer, wenn ich mit Kunden spreche, ein Bild zu machen. Nämlich zu sagen, diese knappen Fachkräfte, die müssten wir eigentlich gewinnen und behandeln wie Kunden. Ja, die Kandidaten, das sind unsere Kunden. Und die sind wertvoll. Und wie gewinne ich denn jetzt gute Kunden im E-Commerce, im Marketing? Das fängt zuerst mal, und das wäre auch mein Hack an, eins, das fängt damit an, den Job, die Stellenanzeige als Produkt zu verstehen. Also zu sagen, Mensch, ich habe hier eine Stelle als Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Wie kann ich die möglichst attraktiv gestalten? Wie kann ich die zu einem Produkt machen, was richtig stark ist? Da gehört natürlich ein attraktives Gehalt dazu. Dazu gehören vielleicht andere Benefits. Dazu gehören Arbeitsinhalte. Dazu gehört ein tolles Team, eine tolle Führungskraft. Aber wie kann ich ein Produkt gestalten, wo Leute wirklich sagen, Mensch, das will ich haben, dort will ich arbeiten. Und ich glaube, da denken noch nicht alle Arbeitgeber mit diesem Mindset über ihre offenen Stellen darüber nach, sondern viel zu oft lese ich noch Stellenanzeigen, die dem Wortlaut entsprechend einfach anzeigen, hier gibt's eine Stelle, aber nicht ein Produkt haben, wo rare Fachkräfte sagen, hey, da will ich einfach hin.
Okay, also auch da erstmal den Mindset ändern.
Genau, weil wenn ich kein attraktives Produkt habe, dann werde ich mich auch im Marketing schwer tun. Ja, also wenn wir nochmal eine Analogie machen, wenn ich jetzt heutzutage mit einem, ich glaube, das nennt man Feature-Phone rausgehe, also die Handys, die es gab, bevor es Smartphones gab, irgendwie zum Aufklappen ohne Internetempfang, wenn ich dieses Produkt jetzt an den Markt bringen würde, da kann ich noch so viel Werbung schalten, das wird gegen das iPhone nicht funktionieren. Also ich brauche ein Produkt, was wettbewerbsfähig ist, idealerweise sogar ist, besser ist als das, was eben der Wettbewerb anbietet.
Dein Feature-Phone hätte aber eine viel längere Akkulaufzeit.
Ja, das ist vielleicht der letzte verbleibende USP des Feature-Phones.
Ja.
Genau, und dann kann ich mich natürlich jetzt weiter in der Marketingkette langhangeln. Also sagen wir mal, ich habe jetzt mein attraktives Produkt. Ich habe eine Stelle, da habe ich vielleicht eine 4-Tage-Woche, da habe ich vielleicht ein attraktives Gehalt, da habe ich ein tolles Team. Da muss ich mir ja mal überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Weil es bringt ja jetzt nichts, dieses Produkt, ich bleibe mal bei meiner Kita-Erzieherstelle, allen Menschen in Deutschland sozusagen per TV-Werbung ins Gesicht zu drücken, sondern ich muss mir eigentlich überlegen, wer sind denn die Menschen, die dafür in Frage kommen, die da meine Zielgruppe sind. Und wenn ich die recht präzise definiert habe, dann kann ich dafür Marketing machen und versuchen, wenn sich diese Menschen zum Beispiel abends auf YouTube bewegen, auf Instagram, auf Facebook, dann zu sagen, dann zeige ich denen eine Anzeige an mit meinem Job. Und diesen Match herzustellen sozusagen zwischen Job und Zielgruppe, das ist auch das, was wir bei HeyJobs im Performance Marketing versuchen. Und was ich dann höre, ist oft von Kandidaten, die sagen, das war ja spannend, tolle Stelle in meinem Instagram-Feed, da habe ich mich dann über HeyJobs zum Beispiel super schnell und einfach bewerben können und dann Leere, nichts, kein Anruf, kein Kontakt, vielleicht irgendwie eine automatisierte E-Mail, die ist bei mir aber in Spam-Folder gegangen. Und da kommt jetzt meine Analogie mit dem Sell-Cruiting, was du angesprochen hast, Alexander. Ja? Wenn wir uns mal in einen Vertriebsmitarbeiter reinversetzen und der bekommt einen sogenannten heißen Lead, also eine Firma meldet sich und sagt, Mensch, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Den würden wir ja sofort zurückrufen. Da würden wir sofort versuchen, einen Termin auszumachen. Und würden uns sofort bemühen. Und zwar wirklich, also wir bei HeyJobs versuchen das innerhalb von Minuten, diesen Lead zurückzurufen. Und diese Schnelligkeit, die brauchen wir auch im Recruiting. Natürlich vielleicht nicht bei allen KandidatInnen, aber bei denen, die eben passen. Und das heißt, ich muss sehr schnell screen, filtern und idealerweise den Telefonhörer in die Hand nehmen, eine WhatsApp-Message schicken, eine SMS schicken, irgendwie in Kontakt kommen. Weil, wenn ich das schaffe, während der Kandidat vielleicht sogar gerade noch oder die Kandidatin im Prozess ist, sich zu bewerben, gerade noch am Computer sitzt oder am Smartphone, habe ich natürlich viel bessere Chancen, als wenn ich das 2 Tage später irgendwann mache und die Kandidatin ist gerade vielleicht selber mit ihren Kindern unterwegs oder beim Einkaufen, weil dann ist es wiederum schwierig, Verbindlichkeit herzustellen. Also mein nächster Hack wäre wirklich zu versuchen, die Reaktionszeit minimal zu kriegen. Also wirklich innerhalb von einer Viertelstunde die GoldkandidatInnen anzugehen, genauso wie ich das auch im Vertrieb machen würde.
Also ich glaube, dass du, wenn ich jetzt mal eine Umfrage starten würde, wie schnell die Reaktionszeiten in Deutschland auf Bewerbungen sind, würde ich mal sagen, dass du mit Reaktion am selben Tag schon zu den Top 5% gehörst. Mit Reaktionszeiten in der ersten Viertelstunde. Also da bist du ja bei den 0,01%.
Genau. Und das gibt mir, glaube ich, aber einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Also gerade im auch gewerblichen Arbeitsmarkt, also eher niedrig qualifiziert, geht es oft so, dass ich sage, gut, ich schicke jetzt 10 Bewerbungen raus, aber bis Ende der Woche brauche ich eine neue Stelle. Und am Ende ist dort dann auch oft die Devise, das erste Angebot, das nehme ich. Und da geht's dann um Schnelligkeit. Was ist denn, also wie schaffe ich das denn jetzt als Recruiting-Organisation? Ich glaube, da gibt's jetzt 2 Möglichkeiten, die altmodische oder die neumodische. Die altmodische wäre, ich stelle jemanden ein, vielleicht einen Werkstudenten, vielleicht einen Praktikanten und sag, du sitzt quasi vor dem Bewerbermanagementsystem und in dem Moment, wo eine Bewerbung reinkommt, wird die sofort gescreent und wird sofort angerufen. Also ich brauche wirklich jemanden, dem ich diese Aufgabe hauptverantwortlich gebe. Es kann nicht die gleiche Person machen, die auch noch im strategischen Meeting mit dem Business sitzt. Das wird nicht funktionieren.
Ist ja vielleicht auch eine Analogie vom Sales. Ja? Wird es auch nicht heutzutage deinen maximal qualifizierten Produktmanager möglichst viele Erstcalls machen lassen.
Richtig, also die Devise im modernen Vertrieb ist ja auch ein hoher Grad der Spezialisierung, genau wie du jetzt eben gesagt hast. Und so sehe ich das hier auch. Also derjenige, der versucht, mit der Geschäftsleitung ein möglichst attraktives Jobprodukt zu kreieren, das war ja unser Schritt 1. Das kann durchaus jemand anderes sein, als der den ersten Call macht beim Kandidaten, das erste Screening. Das wäre so die altmodische Art, würde ich sagen, die neumodische Art. Und das ist das, was wir bei HeyJobs gerade entwickeln, das Hey Assessment, ist natürlich zu sagen, wie kann Maschine und KI hier unterstützen, Bewerbungen zu screenen und zu sagen, diese Bewerbung hat einen Score von 95, die musst du sofort anrufen. Weil oft ist ja das Problem, ich bekomme nicht eine Bewerbung, sondern dann doch 50. Aber bei 45 ist irgendwie dann doch relativ schnell klar, dass der Fit eben nicht so gut ist. Und wenn ich alle 50 versuche anzurufen, dann gehe ich unter. Das heißt, ich muss sehr schnell identifizieren, was sind die 5, die wirklich passen, die sogenannten einstellbaren KandidatInnen, und die muss ich dann kontaktieren. Das heißt, ich glaube, da wird langfristig Mensch und Maschine zusammen die gewinnende Kombination sein.
Ja, das, ich sag mal, wenn man mal die Prozessgestaltung sich anguckt, ich meine, das Einfachste ist natürlich in dem Bewerbungsprozess möglichst genau die wichtigen Punkte abzufragen. Also vielleicht, also es braucht kein Anschreiben, ja, aber wenn ich jetzt als Beispiel, ja, in unserem Fall, wir haben mehrere Projekte im französischsprachigen Schweiz, jetzt am Standort Mannheim mit Schwerpunkt, sind das immer rare, scheue Rehe, ja, gibt's halt nicht so viele, die sozusagen verhandlungssicheres Französisch hier sprechen. Witzigerweise bekommen wir aber auf die Stelle Tonnen von Bewerbungen von Leuten, die gar kein Französisch sprechen, weil sie die Anzeige oder die Bewerbung schon nicht richtig gelesen haben. Ne?
Ja.
Das heißt dann eigentlich 2-3 Fragen vorzuschalten. Die eine ist, sprichst du wirklich Französisch? Ja. Oder gleich auf Französisch in dem Fall zu fragen, ob er auf Französisch spricht. Ja. Wenn dann ein Ja kommt und noch 1-2 andere Sachen, die uns vielleicht wichtig sind, wären das ja genauso Dinge. Und die könnten ja dann im Prozess auch eine WhatsApp auslösen, intern einem direkt eine Mail schicken und sagen, hier, den musst du jetzt anrufen, das ist jetzt wirklich hot, ja.
Exakt, ja. Also es gibt die sogenannten Screening-Fragen, die man ja oft schon in den Systemen hinterlegen kann, entweder im Bewerbermanagementsystem oder auch bei Plattformen wie uns. Oft kriegt man da noch nicht alle Infos raus. Wir glauben, da gibt es noch einen Zwischenschritt. Das, was man normalerweise mit so einem ersten Screening-Call machen würde. Und wenn wir das maschinell aber schaffen zu übernehmen, dann können wir, glaube ich, den Recruitern auch sehr, sehr viel Arbeit abnehmen.
Also das heißt, dein Tipp hier wäre, maschinell zu übernehmen. Das heißt, eine KI ruft an und fragt?
Ja, ich glaube, eine KI macht das, im Vertrieb würde man das Lead Scoring nennen. Also eine KI stellt vielleicht nochmal Nachfragen, sagt, könntest du mir nochmal die Frage beantworten? Kannst du mir nochmal das Dokument schicken? Und er stellt dann ein Lead Score und sagt, das ist ein Kandidat, der passt auf diese Stelle mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Und den rufe ich dann aber menschlich an, aus meiner Sicht. Weil, und ich glaube, da kommt jetzt wirklich die Menschlichkeit als entscheidendes Wettbewerbsargument. Ich glaube nicht, dass Vertrieb oder Recruiting durch eine Maschine funktioniert, sondern am Ende braucht es den menschlichen Kontakt, die Empathie, um Vertrauen zu generieren. Hier möchte ich arbeiten oder mit diesem Partner möchte ich arbeiten. Das wird eine Maschine, glaube ich, nicht so gut und so schnell hinkriegen.
Ja, das glaube ich auch. Also wobei es durchaus sein kann, also ich glaube, dass durchaus in Zukunft auch Bereiche haben werden, wo eine Vorqualifizierung mit einem Anruf mit künstlicher Intelligenz guter, auch super schneller Zwischenschritt sein kann und sein wird. Und ich glaube, dass der noch mehr begeistert, wenn danach auch eine schnelle menschliche Reaktion kommt. Und so wie du das vorhin ja auch schon angedeutet hast, wenn es dann aber ein Gap von 14 Tagen braucht, ich habe jetzt alle meine Fragen auch der KI nochmal und der künstlichen Intelligenz am Telefon und wem ich alles sozusagen mich als Kandidatin, Kandidat mit beschäftigt und dann erstmal nichts passiert, ich glaube, das ist so der Worst Case.
Ja, absolut. Also ich glaube, das muss dann Hand in Hand gehen. Aber ich glaube, da gibt es eine erfolgreiche Lösung. Und ich glaube auch, also ob die KI dann anruft oder chattet, ich glaube, das kann man auch multimodal, nennt man das, denken. Ja, also je nachdem, wo vielleicht auch der Kandidat oder die Kandidatin sich am wohlsten fühlt. Ich glaube, manche möchten gern telefonieren, manche haben davor vielleicht auch eine natürliche Scheu und möchten lieber in einem Chatformat antworten. Da bin ich relativ agnostisch. Am Ende müssen da die Kandidaten oder die Kandidatinnen eine möglichst einfache und gute Nutzererfahrung haben.
Ja, oder auch die Wahl, was zu ihnen passt. Ja.
Richtig, genau.
hängt vielleicht auch von dem jeweiligen Zielgruppe und Job natürlich ein Stück weit ab.
Ja, und dann glaube ich auch einfach von jedem Individuum am Ende des Tages. Ja, auch von meinen Sprachfähigkeiten, extrovertiert versus introvertiert. Da ist jeder einfach unterschiedlich. Mein letzter Hack wäre dann, jetzt haben wir den oder die Kandidatin begeistert, haben den eingeladen zu uns ins Büro und führen, sage ich mal, das klassische Interview oder Vorstellungsgespräch. Und da stelle ich auch noch oft fest, dass zwei Sachen oft passieren, die beide, glaube ich, nicht ganz optimal sind und die besser gehen. Das erste ist, dass man den Kandidaten überfällt also man durchlöchert ihn mit Fragen sozusagen. Ja, kannst du das? Kannst du das? Kannst du das? Das ist A, keine schöne Erfahrung und B, so würde ich ja jetzt auch nicht einen raren Kunden gewinnen. Ich würde den nicht überfallen mit, kannst du denn wirklich zahlen? Hast du wirklich Geld auf deinem Konto sozusagen? Ja. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht gut. Das andere Extrem, was ich gesehen habe, ist, dass Recruiter sagen, Kandidat kommt durch die Tür und die Recruiter beginnen schon, das Unternehmen zu pitchen. Wir sind übrigens die Größten, die Besten, wir haben auch die tollsten Obstkörbe und die beste Work-Life-Balance und alles ist genial. Auch das ist eigentlich kein guter Vertrieb, weil er so ein bisschen mit der Tür ins Haus fällt. Ja? Und was ich empfehlen würde, ist die sogenannte Bedarfsanalyse, die kommt auch aus dem Vertrieb. Also, dass ich anfange mit offenen Fragen, wie zum Beispiel, wie sieht denn für dich ein idealer Arbeitstag aus? Oder was sind Aufgaben bei der Arbeit, die dir besondere Freude bereiten? Oder vielleicht auch, was hat bei dir in der Vergangenheit im Arbeitsleben Frustration ausgelöst? Warum macht man das im Vertrieb, wie vielleicht auch im Recruiting? Um halt genau rauszufinden, was sind die Punkte, die diesem Kandidaten, dieser Kandidatin wichtig sind? Und auf die kann ich dann ja hinterher eingehen. Und wenn zum Beispiel der oder die Kandidatin sagt, mir ist besonders wichtig das Teamgefühl, dann kann ich anbieten, möchtest du nicht mal mit unserem Team gleich im Anschluss einen Kaffee trinken gehen, zum Beispiel. Ja? Aber dann gehe ich halt sehr, sehr personalisiert drauf an, anstatt dieser Kandidatin jetzt zu sagen, wir haben übrigens einen Firmenwagen, aber vielleicht hat die gar keinen Führerschein. Das wäre so der Worst Case. Ja? Ja. Also diese Bedarfsanalyse vor das Überzeugen, vor den Pitch zu stellen, ist was ich ganz, ganz wichtig finde und womit ich viel Erfolg gesehen habe und auch Kunden viel Erfolg gesehen haben. Und dann vielleicht noch so die Zauberfrage, die ich am Ende eines Interviews stelle und wo ich gemerkt habe, damit kann man nochmal viel rausholen. Und zwar frage ich am Ende eines Interviews, wenn wir dir jetzt heute Abend ein Jobangebot machen würden, würdest du das annehmen? Und mit der Frage, da gibt es jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Ja, es kann natürlich sein, dass der oder die Kandidatin sagt, ja, würde ich machen. Und das ist super, dann freue ich mich, weil dann weiß ich als Recruiter, als Hiring Manager, wir haben eigentlich unseren Job gemacht. Also wenn wir happy sind und intern Ja sagen, dann wird dieser Kandidat, diese Kandidatin sich für uns entscheiden. Die viel häufigere Antwort ist allerdings, da müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Oder da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und dann ist es super wichtig, einzusteigen und zu fragen, ja, worüber müssen Sie denn nochmal nachdenken? Oder was ist denn noch unsicher? Und was dann ganz oft passiert ist, dann kommen plötzlich nochmal Themen auf den Tisch, die davor gar nicht angesprochen wurden. Sowas wie, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das mit den Schließzeiten meiner Kita vereinbar ist. Oder in meinem letzten Job hatte ich immer nur Festgehalt und hier mit Provision, da bin ich mir unsicher. Und das hat im ganzen Bewerbungsprozess keine Rolle gespielt oder im ganzen Interviewprozess wurde das nicht erwähnt. Aber plötzlich ist es das Nummer eins Thema, an dem das ganze Ding noch scheitern kann. Und jetzt, dadurch, dass ich das jetzt aber weiß, kann ich im Gespräch noch darauf eingehen und versuchen, das zumindest zu besprechen. Ich weiß ja nicht, ob ich alles lösen kann, aber zumindest reden wir jetzt nochmal darüber. Und da habe ich oft schon gemerkt, was sonst passiert ist, dass man ein Angebot dann macht und sagt, wir wollen nicht unbedingt. Und 3 Tage später kommt, ja, ich habe mich für was anderes entschieden. Aber wir wissen eigentlich nicht so richtig, was haben wir falsch gemacht und woran lag's. Und wenn man, glaube ich, diese ganzen Best Practices aus dem Marketing, aus dem Sales anwendet, dann kann man im Recruiting deutlich erfolgreicher sein und deutlich mehr Einstellungen generieren, als man das vielleicht vorher konnte.
Ja, Marius, erstmal vielen Dank. Also ich glaube, wir haben einiges an Parallelen gefunden oder du hast einiges mitgebracht, wo man sich, glaube ich, ganz gut auch nochmal in die Transferentwicklung reindenken konnte.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, Alexander, dieses so ein bisschen reindenken, sich Inspiration auch aus anderen Bereichen holen und schauen, was kann ich hier anwenden. Ich glaube, wir müssen aufhören zu denken, dass Recruiting etwas hoch Spezialisiertes ist sozusagen, wo es keine Parallelen gibt. Ich glaube, es geht am Ende darum, Menschen von etwas zu überzeugen, für eine Sache zu gewinnen. Und darum geht es ganz, ganz oft im Leben. Ja? Und ich glaube, da kann man sich viel abschauen.
Also ich habe jahrelang immer gesagt, dass viele Trends im Recruiting aus dem Marketing eigentlich kommen oder aus Marketing und Sales. Ich habe im letzten halben Jahr eher gesagt, bleib mir weg mit Marketing und Sales, weil ehrlich gesagt für mich Marketing und Sales in vielen Punkten nicht mehr funktioniert. Deshalb hat es mir gut gefallen, was uns sozusagen, über was wir bis jetzt gesprochen haben. Einfach weil du die Kombination, finde ich, gut getroffen hast zwischen, wo kann ich Technologie und Speed nutzen auf der Seite und wo ist der Mensch wichtig. Und das, was ich die letzten, ja, eigentlich verstärkt auch im letzten Jahr so, ich sag mal, negativ im Sales und im Marketing erlebt habe, ist, dass einfach die Ansprache völlig schon daneben ist.
Ja. Ja?
Also, dass so viel automatisiert und ja, eigentlich automatisiert ist und von und Systeme von Personen bedient werden, die einfach keine Ahnung haben, dass bei mir als Kunde ständig einer aufschlägt, wo ich mich frage, warum stiehlst du mir die Zeit mit einer Ansprache, die null Chance auf Erfolg hat?
Ja. Und also, Alex, ich stelle genau das Gleiche fest, natürlich auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass Sales oder Vertrieb gerade im deutschsprachigen Raum, das ist in Amerika wieder ein bisschen anders, ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Weil einfach auch vieles im Vertrieb und im Sales nicht gut gemacht wird und überfallartig wirkt, völlig unempathisch, unvorbereitet. Und natürlich ist das alles nicht gut. Aber wir sagen bei HeyJobs intern, versuchen wir Vertrieb zu machen wie ein guter Arzt. Ja, also wieder eine Analogie. Aber ein Arzt würde dir nie im Leben eine E-Mail schreiben, wo drin steht, bitte schluck ab morgen 3 blaue Pillen. Das ist einfach schlecht. Das macht ein Arzt aber auch nicht, sondern der untersucht dich, der stellt eine Diagnose, der bespricht mit dir einen Therapieplan, der auf dich persönlich zugeschnitten ist. Und ich glaube, wenn wir so agieren, dann sind wir die Ärzte im Recruiting und dann können wir hier noch einiges heilen.
Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Marius, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Ja, und wenn ihr sozusagen die Zusammenfassung der heutigen Folge nochmal nachlesen wollt oder auch die einzelnen Hacks als Checkliste, einfach auf hrm.de haben wir das für euch nochmal aufbereitet. Und ja, ansonsten, HeyJobs ist auch am 4. und 5. Juni auf der Talent Pro in München dabei. Da habt ihr die Möglichkeit, auch den Recruiting-Doktor, nenne ich ihn mal, ja, Marius, nochmal persönlich zu treffen.
Sehr gerne.
Natürlich auch das ganze Team von HeyJobs. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen ist der Mensch.
Vielen Dank.